ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Exona Hüseni. Wir als ARD-Rechtsredaktion, wir sitzen ja in Karlsruhe, das wisst ihr als treue Hörerinnen und Hörer natürlich. Und in Karlsruhe sind wir ja auch mitten im Geschehen. Man nennt Karlsruhe ja auch die Stadt des Rechts. Hier sitzt das Bundesverfassungsgericht, der Bundesgerichtshof und die Bundesanwaltschaft. Aber wir haben natürlich auch die anderen Bundesgerichte im Blick, zum Beispiel das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und dort habe ich mich mit Andreas Korbmacher, dem Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, getroffen und mit ihm über viele verschiedene Themen gesprochen, unter anderem darüber, inwiefern die NS-Vergangenheit der Richter am Bundesverwaltungsgericht in den 50er Jahren die Rechtsprechung beeinflusst hat, ob er sich Sorgen um unseren Rechtsstaat macht und welche Fälle ihm die Schweißperlen auf die Stirn treiben.
An Tagen wie diesem wünscht man sich Unendlichkeit.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was haben jetzt bitte die Toten Hosen mit dem Bundesverwaltungsgericht zu tun? Auch das klären wir gleich im Gespräch mit Herrn Korbmacher auf. Noch ein kleiner Hinweis, der Ton klingt im Interview gleich ein bisschen anders als jetzt. Das liegt daran, dass wir das Interview in Herrn Korbmachers Büro in Leipzig geführt haben und nicht im Tonstudio. Hallo, Herr Korbmacher.
Hallo.
Ich will mal mit einem Fun-Fact starten. Der allererste Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Ludwig Frege, der hat einen sehr berühmten Enkel, nämlich Campino von den Toten Hosen. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie oft war Campino schon bei Ihnen am Gericht?
Ich kann mich nicht erinnern, dass er hier war. Ich glaube nicht. Wir müssen ihn mal fragen. Oder seinen Bruder, der ist nämlich in Leipzig Rechtsanwalt und wollte eigentlich auch zur Präsentation unseres Geschichtsprojektes kommen. Wir haben ihn eingeladen, er hat leider aus Krankheitsgründen abgesagt. Aber okay. Ich werde das nachholen.
Vielleicht kommt Campino ja doch nochmal vorbei.
Vielleicht vertritt er ja seinen Bruder.
Genau. Ja, wir treffen uns ja aus einem ganz besonderen Grund, ausgerechnet heute, denn das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Geschichtsprojekt seine Anfangsjahre 1952 bis 1958 untersucht. Und dieses Projekt, das wird heute hier vorgestellt. Was kam denn bei dieser Untersuchung raus?
Das Projekt, das wir aufgelegt haben vor 3,5 Jahren, ist eine Untersuchung der Geschichte des Bundesverwaltungsgerichts von seiner Gründung. Sie haben 52 gesagt, da war es schon in der Pipeline. 1953 ist es dann errichtet worden in Berlin. Und wir wollten aus Interesse an unserer eigenen Geschichte, auch weil es in vielen anderen Institutionen ja jetzt üblich ist und schon vor einigen Jahren begonnen wurde, sich damit zu beschäftigen, wie staatliche Institutionen gegründet wurden nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir uns gedacht, wir untersuchen auch unsere Geschichte und versuchen das in einem breiten Umfang zu tun, also nicht nur biografische Untersuchungen über die Richterpersönlichkeiten, es waren damals übrigens nur Richter, also männliche Personen, sondern wir wollen die gesamte Zeitgeschichte mit einbinden, also das Gericht in seiner Zeit darstellen. Und das ist hochspannend, einfach sich damit zu beschäftigen. Und ja, und jetzt haben wir dieses Werk heute vorliegen und es wird heute uns vom Verlag übergeben und wir machen dazu einen kleinen Festakt.
1952, das war ja gerade mal 7 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da waren ja nicht plötzlich alle NS-Mitglieder aus der Justiz raus, sondern viele von ihnen waren immer noch oder auch wieder in der Justiz. Zum Beispiel auch der dritte Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Fritz Werner. Er war Mitglied der NSDAP und auch der SA. Vom BGH zum Beispiel wissen wir, dass die NS-Vergangenheit der Richter auch die Rechtsprechung beeinflusst hat. 1956 hat der BGH weitgehend die Wiedergutmachung der Verfolgung von Sinti und Roma während der Nazi-Zeit abgelehnt. Und dieses Urteil ist bekanntermaßen voll von Nazi-Sprech und auch rassistischer Stereotype. Die Präsidentin des BGH, Bettina Limperg, sagte vor ein paar Jahren, man könne sich für dieses Urteil wirklich nur schämen. Wie war das denn am Bundesverwaltungsgericht? Was haben Sie rausgefunden im Geschichtsprojekt? Wie hat hier die NS-Vergangenheit der Richter die Rechtsprechung beeinflusst?
Ja, das ist eigentlich auch ein Ausgangspunkt, der hochspannend ist. Meine Vorvorgängerin im Präsidentenamt, Frau Eckert-Zöfer, hat aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums festgestellt, dass es ganz erstaunlich sei, dass trotz der NS-Belastung, also der formalen Belastung vieler Richter, und auch der inhaltlichen Belastung einiger. Es ganz faszinierend sei, wenn man die ersten Entscheidungen liest des Bundesverwaltungsgerichts, dann erkennt man, dass die neue Verfassung, das Grundgesetz, ganz prägend war in diesen Entscheidungen und dass ein großer Wille zur Rechtsstaatlichkeit da war. Da fragt man sich in der Tat, wie die mit den Personen, die vorher 12 Jahre in einem Unrechtsregime gelebt haben, geprägt worden sind, zum Teil mitgemacht haben, dann so vorbehaltlos und man muss sagen, auch bei näherer Lektüre in einer Weise die Verfassung und das Recht angewandt haben, dass man eben kaum Nachweise, wie sie Frau Limperk in ihren Rechtsprechungen gefunden hat, bei uns finden kann. Wir hatten ein wenig Glück. Der BGH hat das Reichsgericht als Vorläufergericht gehabt mit einer großen, langen Tradition. Wir sitzen im Gebäude des Reichsgerichts, wo wir uns jetzt unterhalten. Und von daher gab es einen großen Pool an Reichsgerichtsräten, auch übrigens männliche Personen, die dann übernommen worden sind oder wieder angefangen haben. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit war natürlich dem Nationalsozialismus eher ein Dorn im Auge. Das gab es nicht. Das ist abgeschafft worden. Es ist dann von den Nazis eine Chimäre errichtet worden, das Reichsverwaltungsgericht 1941, was aber überhaupt nicht auf Kontrolle ausgelegt war. Es war auch kein Gericht. Und von daher hatten wir das Glück, dass wir mit 2 Präsidenten, den ersten Präsidenten, die wirklich unbelastet waren, anfangen konnten. Die Untersuchung hat allerdings ergeben, dass bei der Besetzung der Richterstellen die NS-Belastung und der Grad der NS-Belastung praktisch keine Rolle gespielt hat, also im negativen Sinne auch. Das muss man konzidieren, das ist so und das war fast erwartbar. Wir haben unter den 20 Richtern der ersten Generation eigentlich 5, die richtig unbelastet waren, plus die Präsidenten. Die anderen waren mindestens Mitglied in irgendeiner Einrichtung, entweder Parteimitglieder direkt oder aber eben in einer im Reichsrechtswahrerbund und anderen Gruppierungen. Die Analyse der Rechtsprechung der ersten Jahre hat also nicht ergeben, dass es solche fatalen Ausreißer gab. Im Gegenteil, es ist fast paradox, dass wir feststellen können, dass sie sich sehr schnell umgestellt haben und das Neue, das Rechtsstaatliche aufgegriffen und auch in der Rechtsprechung umgesetzt haben.
Fritz Werners Präsidentenzeit, von dem ich gerade sprach, die begann aber erst 1958 und da hört Ihr Untersuchungszeitraum ja dann eigentlich schon auf. Andere Geschichtsprojekte, zum Beispiel die Bundesanwaltschaft hat ein Geschichtsprojekt gemacht, da haben die einen Zeitraum von über 20 Jahren untersucht, der BGH immerhin 15 Jahre. Warum ist jetzt der Untersuchungszeitraum bei Ihnen so kurz?
Das liegt an zweierlei. Einmal am Konzept, dass wir eigentlich eine Gesamtgeschichte schreiben wollen und die fortsetzen möchten, gerade auch über die Zeit von Fritz Werner. Vielleicht gar nicht mal nur personenbezogen oder gar nicht in erster Linie personenbezogen über die Zeit, sondern beginnt eine weitere spannende Zeit. In der Tat hat man dann ja erstmal die personellen Kontinuitäten neu in den Blick genommen. Es gab den Auschwitz-Prozess und andere. Und zum anderen hat sich gesellschaftlich viel entwickelt in den 60er Jahren. Und das ist der nächste große Abschnitt, den wir untersuchen wollen. Zum anderen ist diese Errichtung und Konsolidierungsphase eben mit der Einrichtung der Senate, die ursprünglich vorgesehen war, zu einem gewissen Abschluss gekommen. Mit der Präsidentschaft von Werner beginnt eine lange Präsidentschaft von 11 Jahren. Wenn Sie die einbeziehen, dann hätten wir einen sehr langen Zeitraum mit diesem ersten Band schon betrachten müssen. Und da schien es uns sehr sinnvoll, diesen Schnitt zu machen bei 1959 oder 58. Also ein bisschen changiert das oder ist es jahrgangsübergreifend. Fritz Werner war eine große Präsidentenpersönlichkeit. Da bedarf es auch einer intensiven Untersuchung. Es ist in der Tat für jemanden, der sich noch nicht intensiv mit ihm beschäftigt hat, ein großer Widerspruch, dass er NSDAP und ich glaube auch SA-Mitglied war und gleichzeitig in seinen Veröffentlichungen und in seinem ganzen Wesen ein so hoch anerkannter späterer Präsident war.
Jetzt war, wie Sie sagen, Fritz Werner NSDAP-Mitglied und SA-Mitglied. Wie geht denn das Bundesverwaltungsgericht konkret mit dieser Vergangenheit um? Also ich bin vorhin durch die Präsidentengalerie gelaufen, auf dem Weg hier in Ihr Büro. Haben Sie vor, da irgendwie einen Kommentar an die Bilder zu machen und darauf hinzuweisen, das irgendwie kritisch einzuordnen?
Diese Diskussion gibt es, die ist ja ausgelöst worden beim Bundesarbeitsgericht. Wir haben bisher keine Hinweise darauf, dass Fritz Werner über eine formale Belastung hinaus, also ein NSDAP-Mitglied war und auch ein SA-Mitglied, wie es damals Millionen gab. Das ist ja auch das eine Erkenntnis jetzt der Erstbesetzung, dass eben 15 von den 20 Richtern formal belastet waren. Sie waren NSDAP-Mitglieder, oft 1937 eingetreten. Das ist ja so die zweite Welle, wo man aus Karrieregründen oder um überhaupt im Berufsleben weiter dabei sein zu können, Mitglied geworden ist. Und die Aussagekraft geringer ist als bei denjenigen, die 1928 vielleicht Mitglieder der NSDAP geworden sind. Von daher müssen wir auch die weiteren Biografien der früheren Präsidenten und anderer untersuchen. Ob dann ein erklärender Kommentar erforderlich wird, das müssen wir dann sehen.
Jetzt haben andere Gerichte und Institutionen, die solche Geschichtsprojekte gemacht haben, Experten damit beauftragt. Zum Beispiel beim BGH-Geschichtsprojekt waren es zwei Professoren für Geschichte und Rechtsgeschichte, die haben das Projekt sogar geleitet. Ihr Projekt hat jetzt Ihr Vorgänger Klaus Rennert geleitet und an dem Vorgehen gab es viel Kritik, gibt es immer noch. Ein Kritiker hatte die Frage aufgeworfen, ob Richter, Zitat, ohne besondere fachhistorische Kompetenz und ohne erkennbare Distanz dazu geeignet seien, die Geschichte Ihres Gerichts zu untersuchen. Die Frage finde ich berechtigt. Wieso haben Sie keine Profis an das Projekt gelassen?
Wir haben Profis ans Projekt gelassen, das ist nicht richtig. Wir haben eine Zusammenarbeit gesucht mit dem Georg-Gellendeck-Zentrum für Staatswissenschaft und moderne Verwaltung und wir haben mit Herrn van Laak einen ausgewiesenen Historiker der Universität Leipzig, der sich gerade mit der Geschichte des 21. Jahrhunderts intensiv beschäftigt hat und schon seine Doktorarbeit über Carl Schmitt, also über einen auch sehr umstrittenen Staatsrechtslehrer geschrieben hat. Also der kennt sich aus auf dem Gebiet, der ist ein Fachmann und er hat mit seinem Lehrstuhl zusammen hier Wesentliches dazu beigetragen. Auch die ganze konzeptionelle Entwicklung, wie wir das Buch aufbauen, stammt im Kern von ihm. Wir haben weiterhin zusammengearbeitet mit Rechtshistorikern, Herrn Zwanziger, der für die methodische Arbeit, also Archivarbeit, eine besondere Expertise ebenfalls aufweist. Und das war uns auch wichtig, dass wir einfach hier Kenntnisse und methodisches Wissen haben, was wir so nicht haben konnten, das ist richtig. Wir haben mit dem Bundesarchiv intensiv zusammengearbeitet, uns da auch schulen lassen und eben mit den Mitarbeitern, die ich gerade nannte, auch Personen an Bord gehabt, die das können, die Archivarbeit sehr gut können und eben auch historische Einordnungen vornehmen können. Das andere ist, dass wir natürlich Profis sind, insofern als es um die Rechtsprechung selbst geht. Und da glaube ich auch, dass der zeitliche Abstand, dass man den berücksichtigen muss. Also wenn wir und meine Kollegen, die daran beteiligt waren und Kolleginnen, da liegen zum Teil schon von der Geburt her 20, 30 im Falle der jüngeren Mitarbeiterin, die gerade die Biografien untersucht hat, 50 Jahre von der Gründung und einfach lebensbiografisch ist da keine Kontinuität mehr da und von daher halte ich es für absolut vertretbar, dass wir uns beteiligt haben. Das Schöne daran ist auch, dass wir das Spezifische wissen, wie ein Gericht funktioniert, wie die internen Abläufe sind, was es bedeutet, wenn bestimmte Sachen so oder so gehandhabt werden. Dafür sind wir die Profis und können das gut beurteilen. Das kann ein externer Universitätsprofessor ein Stück schlechter. Und das macht, glaube ich, den Reiz aus, dass wir ein, jetzt mal altdeutsch gesagt, Autorenkollektiv haben, bei dem jeder unterschiedliche lebensbiografische Einblicke oder unterschiedliche biografische Entwicklungen einbringt, interdisziplinär. Und ich habe das Buch ja nun auch schon gelesen. Ich finde es außerordentlich gelungen, weil es eben immer wieder unterschiedliche Blickweisen, auch politische Grundvorstellungen, die natürlich nicht durchschlagend sind, aber einfach Herangehensweisen der Autorinnen und Autoren widerspiegelt.
Jetzt muss ich da aber noch mal nachfragen. Also Experten hinzuzuziehen ist das eine und denen die Leitung zu überlassen ist natürlich das andere. Jetzt haben andere Gerichte das eben so gemacht, dass sie die Experten an die Leitung gesetzt haben und selbst dann beratend wahrscheinlich tätig waren. Sie hätten es ja auch andersrum machen können und sagen, wir bringen unsere Rechtsprechungsexpertise und die Historiker, Rechtshistoriker leiten das Projekt. Warum die Entscheidung, die Leitung bei sich zu behalten? Haben Sie da ein Mitspracherecht gehabt?
Ja, hatte ich durchaus. Also wir haben das gemeinsam überlegt und ein Grund mag sein, dass das Interesse an dem Projekt aus dem Gericht herausgekommen ist und auch ein Interesse an Mitarbeit, dass man gesagt hat, das ist spannend, da möchte ich mitmachen, gerade bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen auch. Und die Herausgabe an Externe ist auch ein bisschen so Abschieben der Verantwortung, dass man sagt, ach, macht mal hier. Und wie gesagt, wir wollten auch einen breiteren Ansatz als nur eine Aufarbeitung der Biografien. Das Bundesjustizministerium hat einen sehr, sehr biografischen Ansatz gewählt. Auch das ist verständlich, weil dort aus dem alten Reichsjustizministerium eigentlich ganz große Kontinuitäten waren. Das ist bei uns, wie ich schon sagte, nicht in diesem Maße der Fall. Und die Verwaltungsgerichtsbarkeit vor der Zeit von 1933 war ja durchaus eine fortschrittliche oder eine Gerichtsbarkeit, die neu war, bei der sich diese Frage, wie kontrollieren wir den Staat, gestellt hat. Das war also keine, wenn Sie so wollen, obrigkeitsstaatlich vorgeprägten Richterbiografien und Persönlichkeiten, sondern im Gegenteil, die haben das preußische Oberverwaltungsgericht sehr viele Grundsätze entwickelt, die wir auch heute noch anwenden und Grenzen gesetzt im staatlichen Handeln. Im Übrigen auch interessanterweise bis in die 30er Jahre hinein, bis 1937 hat das preußische Oberverwaltungsgericht immer wieder in seinen Entscheidungen deutlich gemacht, dass die Polizei nicht alles darf und dass es auch Rechte gibt für Volksgruppen, die eben entrechtet worden sind. Wie weiter sich das dann in der Realität positiv ausgewirkt hat, ist eine andere Frage, aber jedenfalls vom Grundsatz ist das aufrechterhalten worden. Ja, und das ist eigentlich die Überlegung. Man kann beides machen, man kann es rausgeben. Nur glaube ich nach wie vor, und auch auf Ihre Nachfrage nochmal, wir stehen nicht im Verdacht, irgendwie unser Gericht schönreden zu wollen oder eine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Im Gegenteil, das wäre ganz naiv. Wir würden uns ja eigentlich angreifbar machen, wenn wir jetzt irgendwas unter den Tisch kehren würden. Soll jeder, der das bezweifelt, sehen, ob das der Fall ist. Im Gegenteil, es sind eigentlich die Ergebnisse rausgekommen, die erwartbar sind. Und ich glaube fast, dass der Blick von innen heraus, also ich glaube, dass er mindestens so kritisch ist, wie wenn es von außen auch die Leitung von außen gewesen wäre.
Jetzt wollen wir mal einen Blick auf die heutige Zeit werfen. Wir erleben gerade eine sehr angespannte politische Zeit. Die AfD in Deutschland wird stärker, der Populismus in Europa, in der Welt insgesamt wird stärker. Und immer wieder können wir dabei beobachten, dass auch die Justiz zur Zielscheibe der Populisten wird, zum Beispiel in Ländern wie Ungarn oder Polen, wo versucht wurde, unliebsame Richter aus dem Weg zu räumen. Und man sieht ja auch an den Ergebnissen der Bundestagswahl, noch deutlicher an den Ergebnissen der Landtagswahl, zum Beispiel auch bei Ihnen hier in Sachsen, wie stark die AfD mittlerweile ist. Was bedeutet das für unseren Rechtsstaat? Wie sicher ist der Rechtsstaat aus Ihrer Sicht?
Also der Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Gerichte ist, genau wie Sie sagen, immer ein erster Angriffspunkt für autoritäre Regime oder diktatorische Regime, genauso wie der freie Journalismus. Da sitzen wir jetzt beide hier zusammen und wir sind die erste Zielgruppe. Und das zeigt auch, dass man Journalistinnen und Journalisten und Gerichte für gefährlich hält, also gefährlich für autoritäre Entwicklung und autoritäre Regime. Und das ist eigentlich eine Auszeichnung und zeigt auch, dass unabhängige Gerichte verdammt wichtig sind, genauso wie eine freie Presse. Wie sieht es aus meiner Sicht in Deutschland aus? Ich hätte Ihnen vor vielleicht einem Jahr noch ein bisschen anders geantwortet und gesagt, ich sehe keine grundlegenden Gefahren. In der Tat, die Wahlen hier gerade in Sachsen, Thüringen haben gezeigt, dass man sehr schnell eine Sperrminorität haben kann und dann können Richterbesetzungen, wie es in Thüringen jetzt auch schon der Fall ist, zum Teil eben aufgehalten werden. Das zeigt die Vulnerabilität, die da ist. Das Bundesverfassungsgericht ist ja noch mit der Gesetzesänderung Ende letzten Jahres gestärkt worden. Bestimmte Vorschriften sind in die Verfassung aufgenommen worden. Das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen gut. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel in die Verfassung schreibt, weil es dann versteinert und man die Schwierigkeit hat, wenn man keine zwei Drittel mehr zusammenkriegt, kann man die Verfassung nicht mehr ändern. Auch das haben wir ja gerade erlebt. Ich glaube, die Justiz, die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist tief verankert. Es ist eine Landesgerichtsbarkeit und eben wir als Bundesgericht, das heißt also der Föderalismus ist auch eine Stärke in diesem Feld. Man kann nicht einfach hier die Justiz übernehmen. Ich sehe auch zurzeit keinerlei Einschränkungen beim Funktionieren der Gerichtsbarkeit. Unsere Aufgabe ist, wie es immer war, die Rechte der Betroffenen zu schützen, staatliches Handeln zu kontrollieren, dabei unparteiisch zu sein und in einem Sinne auch keine eigene Politik zu machen. Das bedeutet auch, unbequeme Urteile und Beschlüsse auszusprechen. Das bedeutet auch, dass wir immer wieder in die Lage kommen, zum Beispiel bei Versammlungsverboten, Versammlungsfreiheit, unabhängig davon zu entscheiden, ob uns die dort geäußerte Meinung gefällt oder nicht. Und das kann mal das eine und das andere Lager betreffen. Es gibt ja die berühmten Stadthallenfälle, die man im Studium auch lernt, wo eine Partei, die nicht verboten ist, eine Stadthalle für ihren Parteitag haben will. Und da ist immer ein ehrender Grundsatz, dass die sie bekommen muss, wenn andere Parteien sie auch bekommen. Und das setzen wir durch, egal ob wir das persönlich politisch gut finden oder nicht, weil es die Rechtslage ist. Und auch diese Rechtslage ist verfassungsrechtlich abgesichert und es ist im Kern auch gut so, dass es so ist.
Passend zum Thema, letztes Jahr gab es ja einige aufsehenerregende Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Ein Beispiel dafür ist die Entscheidung zum Fall Kompakt. Für die, die Kompakt nicht kennen, Kompakt ist ein rechtsextremes Magazin und gilt auch als Sprachrohr der AfD. Das Bundesinnenministerium unter der Leitung von Nancy Faeser hatte 2024 das Magazin und das Unternehmen dahinter verboten, mit dem Argument, es verbreite, Zitat, antisemitische, rassistische, minderheitenfeindliche, geschichtsrevisionistische und verschwörungstheoretische Inhalte. Kompakt hat das Verbot juristisch angegriffen. Am Ende mit Erfolg. Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, das Magazin darf erstmal weiterhin erscheinen. Warum?
Also ob es am Ende mit Erfolg ist, das werden wir sehen. Das wird entschieden im Sommer hier im Bundesverwaltungsgericht. Wir sind erstinstanzlich zuständig für derartige Vereinsverbote. Also es gibt nur eine Instanz bei uns. Und deshalb ist dieses vorläufige Rechtsschutzverfahren, wie der Fachausdruck heißt, eben auch bei uns gelaufen. Warum? Die Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums war nicht darauf gestützt, dass strafbare Inhalte publiziert werden. Das ist ganz wichtig. Das hat eine interne Prüfung im Innenministerium ergeben, dass sie meinten, es nicht darauf stützen zu können, also keine Straftaten inmitten standen. Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Es gibt einen zweiten Versagen oder einen zweiten Verbotsgrund, der auch in Artikel 9 Grundgesetz steht, also wir sind auch wiederum im Verfassungsrecht, es ist eben die Vereinigungsfreiheit betroffen. Und das ist, dass sich eine Vereinigung gegen die, ja, ich sage jetzt mal, ohne wortgenau zu sein, freiheitlich-demokratische Grundordnung aggressiv wendet. Und dieser Tatbestand ist ein deutlich schwerer zu beweisender. Das ist einfach eine Frage, reicht das aus, dass ein Presseerzeugnis, wie hier der Kompakt, einzelne Artikel veröffentlicht, die darunter fallen können? Oder muss nicht das gesamte Magazin davon geprägt sein? Nur wenn diese Prägung vorliegt, also wenn es wirklich dazu dient und immer wieder in einem erheblichen Maße solche Artikel veröffentlicht, die zu kritisieren sind, weil sie gegen fundamentale Verfassungsgrundsätze verstoßen, dann ist ein Verbot gerechtfertigt. Und das ist letztendlich auch Verfassungsrecht, weil das Grundgesetz sagt, der Staat darf nicht zu schnell und schon gar nicht Presseerzeugnisse verbieten. Das ist im Kern ja auch richtig. Wir haben keine Zensur. Und wenn Sie sich das vorstellen, auch da muss man sich jetzt noch mal ganz kurz fürs Juristische von der politischen Ausrichtung freimachen. Der andere Präzedenzfall war Indymedia, der hier in Leipzig gespielt hat, wo es gegen ein linksextreme Forum gegangen ist. Und von daher, es geht jetzt rechtlich gesehen nicht um welche Richtung dieser politische Extremismus hat, sondern es ist nur dann gerechtfertigt zu verbieten, wenn wir hier wirklich eine Publikation haben, die geprägt ist von einem Geist, der gegen unsere Grundwerte geht. Und das hat der Senat in diesem Allrechtsschutz noch nicht als ausreichend belegt angesehen. Und da wird jetzt nachgearbeitet und dann wird in der Hauptverhandlung darüber entschieden werden.
Kommen wir noch zu einem anderen Fall, den das Bundesverwaltungsgericht letztes Jahr entschieden hat. Da ging es um einen Absolventen des ersten juristischen Examens. Der war aber auch Funktionär der Partei Dritter Weg. Dritter Weg, muss man auch wissen, ist eine rechtsextreme Partei. Der Jura-Absolvent hat sich für das Referendariat in Bayern beworben. Und das Land Bayern hat gesagt, er darf nicht zum Ref zugelassen werden. Die Begründung, er sei eben charakterlich ungeeignet fürs Referendariat wegen seiner Funktion bei der Partei. Der Bewerber hat sich dagegen gewehrt. Er hat argumentiert, er will ja nach dem Referendariat Anwalt werden und für die Zulassung zur Anwaltschaft gibt es eben keine so strengen Vorgaben wie für Beamte. Mit der Argumentation hatte er in Bayern und am Ende auch bei Ihrem Gericht keinen Erfolg. Warum?
Also man kann das in zweierlei Richtungen lösen. Man kann sagen, die Rechtsanwaltsvorschriften sind zu lasch oder wir sind zu streng. Und jetzt mal ganz unjuristisch gesprochen, ist hier der Beamtenrechtssenat dazugekommen und hat gesagt, nein, das geht nicht. Nur weil im Rechtsanwaltsrecht oder im Berufsrecht der Rechtsanwälte dieser Tatbestand so nicht ausgekleidet ist, heißt das nicht, dass er jetzt ins Beamtenverhältnis übernommen werden kann. Dort herrschen einfach strengere Maßstäbe. Und man muss dann wahrscheinlich nach einem Verhältnis suchen, was eben nicht ein Beamtenverhältnis ist, sondern dass in solchen Fällen unter Umständen eine Möglichkeit geschaffen wird, irgendwie etwas Vergleichbares wie das Referendariat zu absolvieren, um dann später das zweite Staatsexamen machen zu können. Aber eben Leute, die in einem Beamtenverhältnis sind, ein besonderes Treueverhältnis zu diesem Staat, dürfen nicht rechtsextremistisch sein, sie dürfen auch nicht linksextremistisch sein. Und das haben im Grunde die beiden Gerichte nochmal betont.
Wenn man sich diese Fälle so anguckt, über die wir gerade gesprochen haben, das sind ja wirklich hochpolitische Fälle. Wie politisch, würden Sie sagen, ist die Tätigkeit als Verwaltungsrichter, als Bundesverwaltungsrichter vielleicht gerade im Vergleich zu den auch anderen Richtern?
Wir sind stärker am Puls der politischen Zeit. Auch die anderen Gerichte sind am Puls der Zeit. Die haben über Dieselklagen zu entscheiden, die haben über andere Dinge zu entscheiden. Umweltklagen haben auch zivilrechtliche Einkleidungen. Aber die Tätigkeit am Verwaltungsgericht ist am stärksten geprägt von der Politik und von politischen tagesaktuellen Entscheidungen. Denken Sie an das Migrationsrecht, denken Sie an das Klimarecht, denken Sie an Umweltrecht, Kompaktverbot, wir haben ja vieles schon angesprochen, Corona-Streitigkeiten. Das sind alles Dinge, die sehr kurzfristig aufploppen können und dann zu entscheiden sind. Aber wir sind keine politischen Entscheider, wir sind richterliche und rechtliche Entscheider. Und ich glaube, dass das uns auch ganz gut gelingt, das deutlich zu machen. Wir müssen überprüfen, ob der Rechtsrahmen eingehalten ist. Und da sind wir unabhängig in jeder Richtung. Also wir haben keine Angst, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Und das gehört sozusagen zur Berufsbeschreibung dazu, dass man sich unbeliebt macht auch und dass man innerlich auch so frei ist zu sagen, auch wenn ich jetzt ein Dieselfahrverbot bestätige und dann 5 Millionen Dieselfahrer sauer sind auf mich, das müssen wir eben aushalten. Und genauso müssen wir aushalten, wenn wir beschimpft werden, weil wir der AfD oder weil wir eben Verfügungen aufheben, die rechtlich nicht haltbar sind.
Haben Sie den Eindruck, dass sich diese Politisierung, von der Sie vorhin gesprochen haben, in den letzten Jahren noch mal verstärkt hat oder war das schon immer so?
Das war immer schon so. Also wenn Sie in den 70er Jahren oder 90er Jahren angefangen haben, Sie hatten immer, gerade die 70er Jahre waren hochpolitisch, da gab es sehr viele Streitigkeiten, Versammlungsrecht, aber auch Hochschulzulassungsrecht, Datenschutzrecht, denken Sie an das. Das ist alles ja damals neu gewesen. In den 90er Jahren hatten wir die Wendezeit, in der wir uns mit der Abwicklung des DDR-Unrechts und mit den Folgen Vermögensrecht beschäftigen mussten. Da hatten wir hier sehr viel zu tun. Jetzt haben wir natürlich durch die unglaubliche Geschwindigkeit der Gesetzgebung in Umweltsachen, Energiewende, Klimaschutz nach dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts sehr viel zu tun. Also von daher ist es vielleicht ein bisschen schnelllebiger geworden. Aber im Kern hat das die Arbeit immer der Verwaltungsgerichtsbarkeit geprägt, dass aktuelle Entwicklungen sich dann auch auswirken.
Apropos schnelle Gesetzgebung, jetzt gibt es bald einen neuen Justizminister oder eine neue Bundesjustizministerin. Haben Sie Wünsche an ihn oder sie, was vielleicht auch Ihre Arbeit etwas erleichtern würde?
Na, das ist jetzt eine schwierige Frage, eine charmante Frage, eine schwierige Frage, bei der ich mich ja nur unbeliebt machen kann. Also ich halte mich grundsätzlich zurück mit Wünschen an den Bundesjustizminister oder die Ministerin. Das Bundesjustizministerium hat die Aufgabe, die Arbeitsfähigkeit der Bundesgerichte sicherzustellen und ist für uns sozusagen die ausgelagerte Verwaltungsbehörde, die auch dafür sorgt, dass finanziell die Mittel da sind. Darüber hinaus werden wir vom Bundesjustizministerium beteiligt an Gesetzgebungsvorhaben. Wir beteiligen uns gerne und auch aktiv und auch pointiert, wenn es um die Prozessordnungen geht, also um das Recht, was uns selbst betrifft, weil wir dann auch sagen, da haben wir die Expertise, da wissen wir, wie Prozesse geführt werden und da sind wir nicht immer einverstanden mit dem, was auch in den letzten Jahren passiert ist, weil es gibt jedes Jahr eine Beschleunigungsgesetzgebung. Also dieses Stichwort Beschleunigung, Beschleunigung ist sozusagen ein Mantra von Politikern geworden und diese ständige Veränderung vom Prozessrecht führt eigentlich dazu, dass die Prozesse erstmal erschwert werden, weil keiner weiß, wie man damit umgehen kann. Auf der Seite der Rechtsanwaltschaft ist es schwierig, für uns ist es schwierig. Das versuchen wir immer wieder deutlich zu machen. Bitte keine hektische Gesetzgebung und schon gar nicht mit einem groben Vorschlaghammer versuchen zu beschleunigen. Das führt auch weiter. Wir haben, was ich gerade eben schon gesagt habe, in den letzten 3 Jahren eine sehr, sehr große und schnelle Gesetzgebungstätigkeit des Bundestages. Man kommt kaum hinterher. Wichtige Gesetze wie das Energiewirtschaftsgesetz und andere werden im Jahr mehrmals geändert. Das heißt, sie wissen gar nicht mehr, was die aktuelle Fassung ist. Und das ist für alle, die das anwenden müssen, einfach ganz, ganz schwierig. Da muss ein bisschen Tempo rausgenommen werden. Es ist jetzt auch schon ein bisschen Tempo rausgenommen worden. Da sind einige sehr sinnvolle Regelungen drin, die auch wirklich Klarheit geschaffen haben, materielle Regelungen, also der Vorrang der erneuerbaren Energien, um dabei zu bleiben, Paragraph 2 in der Erneuerbaren Energiegesetze, wo einfach der Gesetzgeber definiert hat, die liegen im überragenden öffentlichen Interesse. Das ist so eine Regelung, mit der können wir arbeiten. Das ist ganz klar, das bindet uns, das bindet die Verwaltung. Da weiß man, jetzt hat erneuerbare Energie den Vorrang. Das sind zwei Sätze. Das ist eine kurze, knappe Regelung, die aber durchschlägt und Wirkung zeigt. Das ist viel, viel besser, als wenn Sie an irgendwelchen Verfahrensfristen schrauben und allen möglichen Daumenschrauben ansetzen. Und solche Regelungen sind gut, aber sie sind leider eben noch zu selten. Wir haben viel zu viele Regelungen an kleinen Detail, also viel zu viele kleine Detailschrauben, die angedreht werden.
Aber woher glauben Sie, kommt dieses extreme Tempo der Gesetzgebung auf der einen Seite und diese Kleinigkeiten, die in den Gesetzen geändert werden?
Durch die doppelte Krise praktisch, also durch den Ukraine-Krieg, durch den Wegfall der Gasversorgung, musste man auf einmal Alternativen schaffen. Das war natürlich extrem zeitkritisch. Und das andere ist das Klimaschutzgesetz und die Klimakrise, die wir haben, dass man da umsteuern musste. Und das zusammen hat zu dieser Beschleunigung geführt.
Jetzt haben wir viel in die Vergangenheit geguckt, jetzt wollen wir auch mal in die Zukunft schauen. Auch dieses Jahr gibt es bei Ihnen wieder spannende Verhandlungen und Entscheidungen, zum Beispiel der Fall des ehemaligen Kanzlers Gerhard Schröder. Worum geht's denn da?
Also grob gesprochen geht es um die Ausstattung mit Büro und Personal. Auch das ist so für einen ein bisschen überraschend. Also die Bundeskanzler AD bekommen großzügig vom Bundestag in der Vergangenheit Personal, also gut bezahlte Leute, und ein oder zwei Büroräume oder noch mehrere zur Verfügung gestellt für ihre Tätigkeit, sozusagen die Nachfolgen der Kanzlerschaft. Natürlich werden die angefragt und sie müssen ihre Biografie schreiben und nehmen auch teilweise noch repräsentative Aufgaben wahr. Und da hat der Deutsche Bundestag eben großzügig den Bundeskanzlern AD solche Mittel zur Verfügung gestellt. Und bei Gerhard Schröder wollte der Bundestag die streichen im Hinblick auf seine Tätigkeit für Gazprom und für Russland. Und darum geht der Streit.
Jetzt ist Gerhard Schröder unser ehemaliger Bundeskanzler und auch jemand, der das Medieninteresse wirklich auf sich zieht. Ist so ein Fall dann besonders für Sie oder ist es ein Fall wie jeder andere auch?
Also der ist noch eher so ein Fall wie jeder andere auch. Dass jetzt ein Bundeskanzler AD hier klagt, bringt uns nicht die Schweißperlen auf die Stirn. Es ist auch rechtlich, glaube ich, nicht so komplex, dass man da sagt, oh, das ist jetzt hier eine ganz große Sache. Ich vermute mal, ich bin ja da nicht, wie Sie schon gerade gemerkt haben, nicht im Detail drin. Dem Fall ist ja auch nicht meine Zuständigkeit. Das machen die Kollegen, die machen das sicher sehr prima. Aber ich vermute mal, dass das auch mit einem Verhandlungstag dann abgetan ist. Es geht um Rechtsfragen. Wir müssen eigentlich dann auch hier, glaube ich, nicht so viel aufklären. Ganz genau weiß ich das alles nicht. Aber nee, das ist ein Fall, den kriegen wir, glaube ich, gut bewältigt.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist kein Fall, der Ihnen die Schweißperlen auf die Stirn treibt. Was wären denn so Fälle, die das tun?
Ja, ich kann jetzt nur ganz persönlich von mir sagen, also ich war Vorsitzender, der Dieselfahrverbote zu entscheiden hatte und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass eine immense Aufmerksamkeit, öffentliche Aufmerksamkeit da ist und dass im Vorfeld unheimlich viel berichtet wurde. Es gab hier Pressestellenanfragen, wie ich morgens zum Gericht komme und alle solche auch ins Persönliche gehende. Und da merkt man dann auf einmal, oh, das ist ja, ich will nicht sagen, es übt einen Druck aus, aber man merkt es zum ersten Mal, dass das so eine breite Wirkung hat und wenn es so personalisiert wird, also wenn man dann auf einmal sein Gesicht auf irgendeiner großen Zeitung sieht, verbietet dieser Richter den Diesel, dann, also ich will nicht sagen, macht das was mit einem, ich habe einfach dann gesagt, ich lese keine Artikel mehr, ich möchte keine Presseschau, sonst was haben und letztendlich konnten wir alle in dem Senat gut damit umgehen, aber alle Entscheidungen, bei denen sie große Breitenwirkung haben, finanzieller Art, wir haben ja hier Regulierungsentscheidungen zu überprüfen, bei denen es um Milliarden geht und auch andere Fragestellungen, die von sehr grundsätzlicher Bedeutung sind, und die vor allem auch rechtlich komplexer sind, das ist dann schon so, dass man angespannter ist, wenn man sagt, da müssen wir mehrere Tage verhandeln und wir wissen gar nicht, in welche Richtung das geht, oder wir wissen, haben natürlich schon einen Plan, wir haben es gut vorbereitet, aber wenn man nicht genau weiß, wie die Beteiligten sich verhalten, das sind so Sachen, wo man dann angespannter ist. Aber ich glaube nicht bei dem Verfahren, das Sie vorhin angesprochen haben.
Und was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht gerade Akten wälzen und Urteile schreiben, um vielleicht diese Anspannung auch wieder loszuwerden?
Ich wäre jetzt unehrlich, wenn ich sagen würde, ich laufe dann viel, habe ich früher gemacht, aber innere Schweinehund und was mache ich? Also wir sind hier in Leipzig, es ist eine Kulturstadt, das macht mir ausgesprochen viel Spaß und da kann man unheimlich viel machen. Es sind kurze Wege, da sind wir viel unterwegs und im Sommer und im Frühjahr, wenn es sich irgendwie ermöglichen lässt, versuche ich am Freitag Nachmittag mit meinem kleinen DDR-Segelbötchen hier auf dem Kosbuner See zu segeln. Ich bin gerade dabei, das wieder neu zu überarbeiten und das ist so ein bisschen ein Ausgleich, der auch dazu führt, dass man ein bisschen den Kopf freikriegt.
Das klingt doch sehr schön. Herr Korbmacher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Das war's für diese Woche mit einer ganz besonderen Folge aus dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit dem Präsidenten Andreas Korbmacher. Wenn ihr Kritik oder Themenwünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Und natürlich habe ich auch heute wieder eine Podcast-Empfehlung für euch, und zwar Amnestie Deutschland, der Cosmo-Podcast über Flucht vor Gerechtigkeit vom WDR. Wir hören gleich in den Trailer rein. Mein Name ist Exuna Hüseni. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald.
In fact, I was going from my home to my car.
Ich war auf dem Weg von meinem Zuhause zu meinem Auto, über die Straße. Da kam plötzlich ein schnelles Auto und hielt vor mir an. Zwei Typen stiegen aus, packten mich und zerrten mich in ihren Wagen. Sie haben mir irgendetwas über meinen Kopf gezogen und mich zwischen die Sitze unter ihre Beine geschoben. Und am nächsten Tag hat er mich zum Verhör mitgenommen. Er hat mich geschlagen, geohrfeigt, um genau zu sein, gefoltert.
Stell dir vor, du fliehst vor einem Unrechtsregime nach Deutschland. Landest in einer Unterkunft mit anderen Geflüchteten. Und dort begegnest du einem Mann, der dir bekannt vorkommt. Irgendwann kapierst du, es ist der Mann, der dich vor Jahren in Syrien gefangen genommen hat. Auch er ist geflüchtet. Aber aus anderen Gründen als du. Und solche Geschichten gibt es viele. In Amnestie Deutschland, der Cosmo-Podcast über Flucht vor Gerechtigkeit, gehen wir diesem und anderen Fällen auf den Grund, in denen Menschen im Ausland, manche mutmaßlich, manche nachweislich, schwere Verbrechen begangen haben. Amnestie Deutschland ist ein Cosmo-Podcast, produziert von Rabbit Hole Media. Ab dem 25. März überall dort, wo es Podcasts gibt.